Es ist natürlich, also liegt in der Natur der Sache, könnte man sagen, normal, dass wir in einer Gemeinde über den Glauben reden. Schließlich die Grundlage von allem und das ist das, worum es uns hier geht. Und man denkt meist an Glaube und Zweifel als zwei Polen, die möglich, also so ganz entgegengesetzt sind, die ganz weit auseinander liegen. Aber wenn wir sonst immer so viel über den Glauben reden, ist es vielleicht angemessen, dass wir mal die Gelegenheit nehmen, auch über den Zweifel zu reden. Anzusprechen, wie das aussieht und wie das sich auf uns wirkt. Und in meinen Überlegungen, ich meine, das ist jetzt nichts Wissenschaftliches, sind keine Studien, die hier zugrunde liegen, aber ich habe ein bisschen überlegt und gesehen, dass es unterschiedliche Arten des Zweifels gibt. Zum Beispiel gibt es die Frage, kann das gut gehen? Wie wenn ein paar Jungs da irgendeine klapprige Kiste auf vier Räder gebaut haben, die wollen damit irgendeinen Berg runterfahren, weil sie denken, dass es richtig Spaß machen wird und wir schauen uns das an und denken, ob das gut geht? Oder ich bin auch gerade diese Woche mehrfach über diese Vorwahlen in den USA angesprochen worden und es kommt immer wieder die Frage, ein Präsident Trump, könnte das gut gehen? Also die Frage, ob etwas wirklich gut gehen kann. Dann gibt es natürlich die Zweifel, ob die anderen irgendetwas schaffen werden. Natürlich gehen diese Dinge alle ineinander über, aber es gibt keine klare Grenze dazwischen. Aber wenn wir sehen, dass die Kollegen im Büro es sich vorgenommen haben, irgendein Projekt aufzustellen, irgendwas da zu machen, wo wir denken, das geht nicht. Also man hat seinen Zweifel, ob die anderen das wirklich schaffen können. Oder an dieser Stelle ist es vielleicht auch interessant, das Gegenteil als Beweis dafür zu nehmen. Zum Beispiel, über die letzten Monate hat der Satz, wir schaffen das, eine besondere Brisanz angenommen. Den Satz gibt es schon länger. Aber jetzt, in dem jetzigen Zusammenhang, wenn man diesen Satz fallen lässt, hat das eine Aktualität. Und wir verbinden das mit etwas ganz Bestimmtem. Und in diesem Fall ist es so, dass die Angela Merkel diesen Satz gebraucht hat, um eine Sicherheit, ein, wenn man so will, Mangel an Zweifel, um es negativ auszudrücken, also eine Sicherheit zum Ausdruck zu bringen, weil das eine Wirkung auf Menschen hat. Nun stellst du dir vor, sie hätte von vornherein gesagt, das schaffen wir nicht. Was hätte das für eine Auswirkung auf Menschen gehabt? Aber ihr Satz, wir schaffen das, hat viele, viele Menschen motiviert, ihr Möglichstes zu tun, um das in die Tat umzusetzen. Und davon lebt auch die Politik. Politiker, sie sind eigentlich in der Zwangslage, dass sie immer Selbstsicherheit und Sicherheit ausstrahlen müssen. Sie dürfen es sich nicht erlauben, Zweifel über ihre eigene Vorhaben zum Ausdruck zu bringen, weil dann glauben die anderen auch nicht daran. Und Politik kann nur effektiv sein, wenn sie Sicherheit vermittelt und die Menschen hinter sich hat. Aber wenn alle an die Politik eines Politikers zweifeln, ist dieser Politiker schachmatt. Und er kann im Prinzip nichts mehr machen. Also ein bisschen das Gegenteil als Beweis dafür, dass wenn wir haben manchmal unsere Zweifel, ob die anderen etwas schaffen. Aber diese beide, ob das gut geht oder wir zweifeln, ob die anderen das schaffen, das sind dann zumindest Dinge, die ein bisschen mehr außerhalb von uns sind, wo wir ein bisschen Abstand halten können. Wir können die Sache betrachten und schauen, ob das gut geht oder nicht. Aber dann gibt es natürlich die Selbstzweifel, die Fragen, die wir an uns selbst haben. Schaffe ich das? Bin ich gut genug? Bin ich überhaupt wert? Und das trifft ein ganz Stück näher an uns selbst. Manchmal sind diese Selbstzweifel so grundlegend, so tief in uns verwurzelt, dass wir manchmal die Frage stellen, schaffe ich das überhaupt, früh aus dem Bett zu kommen? Schaffe ich das, meine Aufgaben gerecht zu werden? Schaffe ich diese Anforderungen des Jobs oder werden sie mich als Versager enttarnen? Bin ich es wert, dass ich geliebt werde? Bin ich es wert, dass ich dieses Geschenk überhaupt annehme. Und dann gibt es selbstverständlich auch die Glaubenszweifel. Gibt es wirklich einen Gott? Und selbst wenn es einen Gott gibt, wäre er wirklich in der Lage, das zu bewirken, dass eine junge Frau schwanger wird? Wäre er wirklich in der Lage, einen Toten wieder lebendig zu machen? Aber selbst bei diesen Fragen über Jungfraugeburt oder Auferstehung sind wieder welche, die wir ein bisschen weiter von uns wegschieben können, relativ leicht sogar. Wir können die ein bisschen weiter wegschieben und die von außen betrachten und die als ein bisschen Futter für die Theologen, dass die sich darüber streiten. Aber wir müssen uns nicht unbedingt direkt da mit hineingeben. Aber persönlich wird es dann auch bei der Frage, kann mir wirklich alles vergeben werden? Etwas, was für uns eigentlich existenziell werden kann, diese Frage. Kann mir wirklich vergeben werden? Kann ich wirklich Freiheit finden? Hat mein Leben wirklich einen Sinn? Zweifel sind von ihrem Wesen her etwas, was aus Unsicherheit stammt. Und unsere Zweifel rufen meist auch noch mehr Unsicherheit hervor. Und in unserem Text für heute finden wir, was ich als eine atemberaubende Ehrlichkeit bezeichnen würde, über die Zweifel, die ein Mann hat. Aber lass mich die Szene ein bisschen erst aufmalen. Zu Beginn von Markus Kapitel 9, also unser Text ist in Markus Kapitel 9, ganz zum Beginn dieses Kapitels, finden wir, dass Jesus mit drei seiner Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, auf einen Berg gegangen ist. Und dort hat die sogenannte Verklärung stattgefunden. Irgendwie wurde Jesus verwandelt vor ihren Augen. Und es heißt in dem Text, dass also er strahlte, aber ganz buchstäblich. Und seine Kleider, die wurden weißer als jede Bleiche der Welt, die je machen könnte. Also ist etwas ganz Besonderes hier passiert. Zudem sind noch zwei Figuren erschienen und es wird uns gesagt, das sind Elia und Mose. Es wird uns nicht gesagt, wie sie sie erkannt haben, ob das im Gespräch rausgekommen ist oder ob das irgendwas anderes war, woran sie sie erkannt haben, aber es waren Elia und Mose. Das waren die zwei größten Propheten des Alten Testaments. Also man könnte sagen, für die Juden des ersten Jahrhunderts war das Woodstock hier. Also das war wirklich, also die größten Rockstars waren zusammen. Das waren die größten Namen überhaupt. Diese beiden zu sehen und dann mit Jesus noch zusammen, das war etwas ganz Gewaltiges. Und es wird uns erklärt, dass sie oben waren auf einem Berg. Also kann man wirklich von einer Gipfelerfahrung reden. Du kennst doch diese Gipfelerfahrung, die man so hat, wo alles wirklich so super ist. Man möchte nicht, dass es endet. Man denkt da vielleicht am Hochzeitstag oder vielleicht an den Tag der Geburt eines Kindes oder wenn ein ganz tolles Familienfest oder irgendein Fest gewesen ist, wo alle sich blendend verstanden haben, eine tolle Zeit hatten und man wollte nicht, dass es zu Ende geht. Gipfelerfahrung. Das hatten Petrus, Johannes und Jakobus im buchstäblichen Sinne in diesem Fall. Und es wird uns gesagt, dass Petrus zu Jesus geht und sagt, Jesus, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns doch drei Hütten bauen. Eins für dich, eins für Elia, eins für Mose. Nun, diese Hütten, die sollten praktisch ein Zeichen der Ehrerbietung sein. Die sollten auch ein bisschen als Denkmal dienen, dass man nicht vergisst, was hier Besonderes passiert ist. Aber der Text, es deutet ein bisschen an, dass Petrus damit sagen will, bleiben wir hier. Es ist so schön. Warum sollte man sich das entgehen lassen? Bleiben wir doch hier. Aber Jesus führt seine Jünger wieder hinab ins Tal. Sie konnten nicht einfach auf dem Gipfel bleiben. Sie mussten zurück in die harte Realität des Lebens. Und dort nimmt unser Text auf. In Markus Evangelium Kapitel 9. Ich lese ab Vers 14. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sobald die Leute Jesus sahen, liefen sie in großer Erregung auf ihn zu und begrüßten ihn. Er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aus der Menge antwortete ihm, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem stummen Geist besessen. Immer wenn der Geist ihn überfällt, wirft er ihn zu Boden und meinem Sohn tritt Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe schon deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie hatten nicht die Kraft dazu. Da sagte er zu ihnen, O du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und man führte ihn herbei. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Jesus fragte den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater antwortete, von Kind auf. Oft hat er ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Und Jesus sagte zu ihm, wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Leute zusammenliefen, drohte er dem unreinen Geist und sagte, ich befehle dir, du stummer und tauber Geist, verlass ihn und kehr nicht mehr in ihn zurück. Da zerrte der Geist den Jungen hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Der Junge lag da wie tot, sodass alle Leute sagten, er ist gestorben. Jesus aber fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf, und der Junge erhob sich. Als Jesus nach Hause kam und sie allein waren, fragten ihn seine Jünger, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Er antwortete ihnen, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Ja, Jesus und drei seiner Jünger waren gerade von diesem Gipfelerlebnis zurückgekommen. Die hatten etwas ganz Tolles erlebt. Die Jünger wären auch am liebsten da geblieben. Aber Jesus wusste, es gibt noch 9 andere Jünger, die im Tal sind. Und sie hatten gerade eine große Herausforderung vor sich. Nun, natürlich gilt eine Dämonenaustreibung nicht gerade als etwas Alltägliches, für uns zumindest. Aber es ist interessant zu sehen, dass wir an 2 Stellen vor diesem Text lesen, eine davon in Markus 6, dass den Jüngern schon die Vollmacht gegeben war, um Dämonen auszutreiben. Und hier in dieser Situation wollen sie es wieder tun und die schaffen es nicht. Kannst du dir, ich meine, für die Jünger war das schon sehr frustrierend und wir lesen von diesem Streit mit den Schriftgelehrten. Wir wissen nicht genau, worüber sie sich gestritten haben, aber es hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass sie das nicht geschafft haben. Die Jünger waren sicherlich sehr frustriert über die Situation. Aber kannst du dir die Schmerzen des Vaters von dem Jungen vorstellen? Wie es ihm ergangen sein muss, sein Sohn von Kleinalter auf ist immer wieder in Gefahr gewesen. Und er hat Angst um seinen Sohn, um sein Leben. Er wird immer wieder ins Wasser oder ins Feuer geworfen. Er muss immer auf ihn achten, auf dass er nicht stirbt. Was ist das für ein Schmerz? Er will Hilfe haben, weil es für seinen Sohn immer wieder auf Messerschneide hängt. Und der Mann ist verzweifelt. Interessant, wie diese Worte so dicht beieinander liegen. Und ich würde sagen, er ist aus gutem Grund verzweifelt. Und er bittet Jesus, ihm zu helfen, wenn er kann. Nun, Jesu Reaktion darauf mag uns ein bisschen scharf erscheinen. Wenn du kannst, alles kann, wer glaubt. Nun, dieses alles kann, wer glaubt. Also diese Stelle hat wahrscheinlich circa 1000 verschiedene Deutungen bekommen von wahrscheinlich nur von 200 verschiedenen Theologen, aber mindestens 1000 verschiedene Deutungen über die letzten 2000 Jahre bekommen. Was genau meint Jesus damit? Und lass mich an dieser Stelle sagen, es ist so viel in diesem Text, ich könnte wahrscheinlich eine gesamte Predigtreihe nur von diesem Text halten. Keine Angst, ich habe es nicht vor, euch bis zum heute Abend hier zu halten und versuchen, alles abzuhandeln, was man in diesem Text behandeln könnte. Lass mich nur so viel sagen in Bezug auf diesem alles kann, wer glaubt. Ich glaube, also ich persönlich verstehe das nicht so, dass Jesus damit sagen würde, wenn du dir etwas nur genug wünschst, dann wirst du es bekommen. Ich denke nicht, dass was Jesus an dieser Stelle so platt zu verstehen ist. Aber die Reaktion des Vaters hierauf ist das, was ich meinte, als ich vorhin von einer fast atemberaubenden Ehrlichkeit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wäre es für dich manchmal ein Befreiungsschlag, dieses Gebet zu beten? Weißt du, schon die Tatsache, dass du am Sonntag früh aufgestanden bist und hierher gekommen bist, zeigt, dass etwas in dir in Bewegung ist. Da muss irgendein Glaube da sein, weil, seien wir ehrlich, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, die haben heute ausgeschlafen, machen Brunch und oder wollen in den Wald, wie auch immer. Also schon die Tatsache, dass du hier bist, zeigt, dass da etwas in deinem Herzen bewegt wird. Aber ich habe vorhin, also ganz am Anfang gesagt, manchmal sehen wir Glaube und Zweifel als zwei unterschiedliche Polen, also praktisch eine Linie. Wer die Gesetze der Geometrie kennt, weiß, dass eine Linie eigentlich unendlich weiter in beiden Richtungen geht. Und wir sehen Glaube und Zweifel als, sofern es möglich ist, an beiden Enden von dieser Linie. Na, die liegen so weit auseinander. Aber doch in unserer Erfahrung, in unseren Herzen, denke ich, dass viele von uns merken, es ist fast eher wie ein Kreis, wo ein Stück irgendwo fehlt. Dass Glaube und Zweifel immer wieder ganz dicht nebeneinander liegen, weil wir glauben, aber wir haben doch unsere Fragen. Wir haben noch unsere Zweifel. Wie ist das zu verstehen? Wie geht das eigentlich überhaupt? Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die bei wem ich wirklich nicht in Frage stelle, dass sie also nicht nur an Gott glauben, sondern dass sie an Jesus Christus als sein eingeborener Sohn glauben, dass Jesus auch gestorben und auferstanden ist. Aber dennoch sind so viele Fragen da, die nicht so einfach zu beantworten sind. Und Glaube und Zweifel scheinen manchmal doch ganz dicht beieinander zu liegen. Und ich denke, es würde uns gut tun, diese Tatsache zu bekennen. Ich denke, es würde uns gut tun, die Freiheit zu haben, auch unsere Zweifel mal zum Ausdruck zu bringen. Aber wir haben manchmal, also meist, immer Angst davor. Wenn ich meine Zweifel zum Ausdruck bringe, was werden die anderen denken? Das klingt ja so ungeistlich, wenn ich Zweifeln habe. Wenn ich das sage, was werden die anderen denken? Wie werden sie auf mich reagieren? Werden sie mich überhaupt noch akzeptieren? Und ich denke, dass es für uns ganz wichtig wäre, dass wir die Freiheit hätten, unsere Zweifel auch zum Ausdruck bringen zu dürfen. Weil, naja, lass mich das vielleicht ein kleines bisschen anders herum angehen. Ich adressiere jetzt einige Sätze an Menschen, die nicht zweifeln. Erstens, wir sollen die Zweifel der anderen nicht als Bedrohung behandeln. Viel bedrohlicher ist es, wenn Menschen ihre Zweifel nicht zum Ausdruck bringen können, wenn sie nicht die Freiheit dazu haben, weil sie Angst haben, dass sie verurteilt werden. Es ist im Prinzip wie wenn jemand feststellt, dass er die Erkrankung AIDS hat, aber er will sich die ganzen Vorurteile, die damit zusammenhängen, nicht aussetzen und daher lässt er sich nicht behandeln. Er wird nur umso schneller sterben. Es wird nur umso kläglicher zu Ende gehen. Wenn die Zweifel den Glauben zerstören werden, wird es nicht dadurch kommen, dass sie ausgesprochen werden. Es wird am ehesten dadurch kommen, dass sie nicht angesprochen werden durften. Es ist wichtig, dass wir unseren Mitmenschen, dass wir unseren Mitchristen nicht verurteilen, wenn Zweifel da sind. Wir dürfen uns auch nicht einbilden, dass wir die Zweifel des anderen reparieren können. Nur Gott kann eine Seele heilen. Wir können für Menschen den Weg zu Gott leichter machen, indem wir ihnen verständnisvoll zur Seite stehen, oder wir können ihnen den Weg auch verbauen, also schwerer machen, wenn wir ein Urteil über sie aussprechen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, Zweifel zu überwinden ist nie eine Frage des Intellekts. Die Zweifel, die kommen nicht von einem Mangel an Wissen. Zweifel kommen aus dem Herzen. Und diese Fragen müssen erlaubt sein. Liebe und Verständnis für eine Person wird immer viel mehr zu der Überwindung von Zweifeln beitragen, als alle Erklärungen, alle theologische Abhandlungen der Welt. Anders ausgedrückt, man ist mit einer Umarmung viel effektiver als mit einem Vortrag. Wir dürfen die Zweifel des anderen nicht als Bedrohung für uns, unsere Gemeinschaft, für den Glauben sehen, sondern wir müssen verstehen, Zweifel kommen aus dem Herzen, müssen angesprochen, müssen behandelt werden, aber nur Gott allein kann uns heilen. Und daher dürfen wir uns nicht ranmachen, den anderen zu reparieren. Das wäre fatal. Liebe ist das Erste, was wir zeigen sollen. Verständnis und Entgegenkommen. Und wenn Sie bestimmte Themen diskutieren wollen, wenn Sie nach gewissen Antworten fragen und wir haben eine Antwort zu bieten, dürfen wir gerne mit denen darüber reden. Aber wir dürfen nicht denken, dass irgendwelches intellektuelles Wissen, irgendwelche theologische Vorträge diese Zweifel reparieren werden. Es ist Liebe. Die Liebe, die Jesus uns entgegengebracht hat, die notwendig ist an der Stelle. Es ist mir wichtig, noch etwas Grundlegendes, Grundsätzliches zu Zweifeln zu sagen. Zweifel sind nicht immer schlecht. Manchmal ist es wertvoll, wenn wir an etwas zweifeln, weil wir dann offener werden dafür, dass Gott uns etwas ganz Neues zeigen oder beibringen will. Wichtig ist, wie wir mit unserem Zweifel umgehen und dass wir in unserem Zweifel den Vertrauen zu Gott nicht aufgeben. Das ist das Wesentliche dabei. Biblische Beispiele hier, Abraham und Sarah. Gott hatte ihnen eine Verheißung gegeben, hat gesagt, ich gebe euch einen Sohn, ich gebe euch Nachkommen. Abraham und Sarah, die haben lange gewartet und es kam kein Sohn. Und sie haben überlegt, haben wir das jetzt falsch verstanden oder was ist denn jetzt los? Wir müssen ihm ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir müssen das tun, was wir tun können. Und so hat Abraham Hagar als Nebenfrau genommen, durch sie einen Sohn bekommen und über die gesamte Familie sehr viel Leid gebracht. Weil sie in ihrem Zweifel meinten, dass sie es Gott aus der Hand nehmen müssen, dass sie es selber in die Hand nehmen müssen, um dieses Problem zu lösen. Also die Zweifel selber sind nicht unbedingt das Problem, aber was wir darin tun, das ist dann sehr kritisch. Ein anderes Beispiel wäre Hiob. Hiob hat sehr gezweifelt mit dem, was mit ihm passiert ist. Aber er hat nicht aufgehört, Gott zu vertrauen. Er hatte fromme Freunde, die gekommen sind, die versucht haben, ihn zu reparieren. Die haben versucht, ihm klarzumachen, was er alles falsch gemacht hat. Wie der Weg wäre, dass er aus seiner Misere wieder rauskommt. Aber seine Freunde lagen grundlegend falsch. Und Hiob hatte Worte geäußert, wir finden die in Hiob 13, 15, er hat Worte geäußert, die für viele vielleicht unmöglich erscheinen, aber er hat gesagt, er mag mich töten, ich harre auf ihn. Was nicht geschehen soll, ist, dass wir in unserem Zweifel verzweifelt werden. Und das ist gerade das, was passiert, wenn wir die nicht aussprechen dürfen. wenn wir unsere Zweifel für uns behalten müssen. Gott lädt uns ein, ihm wieder zu vertrauen. Er lädt uns immer wieder ein, ihn ganz neu kennenzulernen. Weil, wie ich es letzte Woche auch gesagt habe, wenn du meinst, dass du Gott kennst, wenn du meinst, dass du weißt, wie Gott ist, dann hast du etwas nicht verstanden, weil je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr merken wir, dass er noch viel, viel mehr ist, als was wir gedacht haben. Also, wir sollten manche Punkte hinterfragen und da suchen, was Gott uns Neues offenbaren will. Jesus. Ist mir klar, Jesus hat sich geärgert über den Unglauben von seinen Jüngern. Er hat sich sehr stark ausgedrückt im Vers 19 von unserem Text: Oh, ungläubige Generation. Er wollte nicht, dass die Leute in ihrem Unglauben verweilen. Und im gesamten Markus-Evangelium sehen wir immer wieder, wie wir zum Glauben eingeladen werden. Aber es ist wirklich ganz interessant im Markus, dass wir sehen, dass die Leute, die Jesus am nächsten standen, immer und immer wieder doch nicht verstanden haben, sind immer wieder gestolpert. Und ja, Jesus wurde manchmal frustriert. Das ist wahr. Aber hat sie nie aufgegeben. Er hat sie nie weggeschickt und gesagt, okay, ich habe es dir 100-mal erklärt, wenn du es immer noch nicht begriffen hast, tschüss. Finden wir nirgends in den Evangelien. Das geht sogar so weit, dass ein Judas Iskariot, von wem Jesus wusste, dass er ihn verraten würde, er war dabei, als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat. Er hat an dem Mahl teilgenommen. Also, wenn du irgendjemanden rausschmeißen willst, dann der. Aber als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, uns das erst gegeben hat, das in dieser Form das erste Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, war selbst ein Judas Iskariot dabei. Was sagt das uns über die Gnade Gottes? Er schmeißt uns nicht raus. Wir können weggehen. Wir können wegrennen. Diese Möglichkeit bleibt bestehen. Aber er schmeißt uns nicht raus. Und er lädt dich jetzt ein. Egal wie stark dein Glauben oder stark deine Zweifel sein sollten, er lädt dich ein. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will, dass du verstehst, dass es erstmal wichtiger ist, dass du bei ihm bist, dass du dich in seine Arme legst, dass du dich von dem Meister berühren lässt, als dass du irgendwelche theologische Sätze verstehst oder erklären kannst. Ich glaube beileibe nicht, dass es eine Eingangsprüfung am Himmelspforte gibt. Also, was ist deine Theologie über das Millennium? Oder hatte Luther, Calvin oder Zwingli recht in Bezug auf das Abendmahl? Oder waren es die Katholiken? Ich glaube nicht, dass es eine solche Eingangsprüfung geben wird. Aber was wir sonst im Neuen Testament auch finden, ist, dass Jesus zu den Ziegen auf der linken Seite, die er ausgetrennt hat, was sagt er denen? Weg von mir, ich kenne euch nicht. Gott will dein Herz haben. Er will alle Verletzungen, die du in deinem Herzen rumträgst, heilen. Und so will er deine Zweifel adressieren. So will er dich heilen und dir neues Leben geben. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern.